Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode von Brillen und Bärten. Mein Name ist Patrick Luckert und sein Name ist Niklas Kolotz. Zusammen sind wir geiler als die Power Ranger.
So kennt man uns weit und breit. Viele Leute sind zu mir angekommen und haben gesagt, früher habe ich immer ganz gerne diese Anime-Serien auf RTL 2 geschaut. Dragon Ball, One Piece, hast du nicht gesehen. Aber seitdem es euren Podcast gibt...
Jetzt ich nur noch den. Das ist alles... Der Thrill ist gone bei allem anderen.
Warum sollte ich mir...
Live League komplett für die Tonne. Ich guck euren... Also hör euren Podcast. Ich guck euren Podcast.
Warum sollte ich mir Son Goku gegen... Ich kenne keinen zweiten Namen aus Dragon Ball.
Son Goku 2.
Angucken. Son Goku Mini-Me. Nee, wie heißt der andere rosa Typ? Mewtwo?
Gibt es nicht irgendjemanden, der Vegeta heißt? Ich habe in
es
meinem
gibt
Leben.
Locker jemanden.
Sag mal, anime-mäßig, ne? Interessiert keine Sau, oder?
Interessiert keinen Schwanz.
Interessiert doch wirklich niemanden. Also, jetzt ist wirklich kein so Front, aber was ist das?
Also, ich glaube halt, dass Anime wirklich Storytelling-technisch geile Charaktere und geile Welten hat, aber ich kann mir das halt einfach nicht angucken. Ich fühle mich halt einfach wie ein Weep, ja? Also, es ist einfach, ich gucke mir das an und ich habe das Gefühl, ich muss irgendwie mein Twitter-Profilbild in Manga-Mädchen umändern, sobald ich irgendwie zwei Folgen Naruto mir angucke. Und das Ding ist halt, dass die bestimmt geile Storylines haben und auch krasse, heftige Monster und sowas und irgendwie bestimmt gute Geschichten erzählen können. Hier, Ghibli Studios ist, glaube ich, so einer der guckbarsten Animes, würde ich behaupten.
Ich kenne nix, wirklich.
Deswegen, ich glaube halt, dass, also ein paar Ghibli-Studio-Filme habe ich gesehen, weil das sind halt absolute Classics, auch in der Filmwelt, aber so viele, ich würde gerne Anime mögen, aber ich habe einfach Angst, dass ich zum ultimativen Weep werde und dann mit so einer Death Note Notebook, ich habe schon so oft in so Death Notes unterschrieben, auf Gamescoms so. Death Note ist so ein Anime, wenn ich es richtig verstehe,
ja, hat der Typ einen Namen ins Buch und dann stirbst du, ne?
Dann stirbt er, genau. Und ich habe mehrfach schon in meinem Leben in ein Death Note Journal ein Autogramm geschrieben. Deswegen habe ich
und
versucht, immer meinen
immer
Namen.
Noch.
Ich habe meinen Namen immer falsch geschrieben, war der Trick. Ich habe immer einen anderen Buchstaben eingesetzt und habe ich gekonnt gedodged. Nee, Niklas mit C.
Auch ab und zu auch mal meinen Namen reingepackt.
Einfach nur komplett random irgendwie ein paar Namen aufgelistet. Zumindest, ich meine, ich glaube nicht an die Sache, aber wenn es wahr ist, dann bin ich am Ende am Arsch. Ist wie Religion. Stirbst du, auf einmal gibt's Gott wirklich und du bist so shit.
Ist wirklich so, ne?
Fuck.
Das hatte ich früher ab und zu mal in Philosophie-Vorlesungen. Da bin ich so als unschuldiger Erstsemester in diese Philo-Vorlesungen. Und dann gibt's da sowas wie Wissenstheorie oder Wissenschaftstheorie. Und dann geht's darum, was man eigentlich wissen kann und woher Menschen Wissen haben. Und dann streift man natürlich auch so an die Religion. Weil da natürlich das auch so ein großer Teil von Religionskritik ist, dass man halt sagt, woher haben die Leute das? Alles, was die Leute jemals hatten und haben, ist einfach nur im menschlichen Gehirn entstanden. Von daher, wo soll es herkommen? Aber, weißt du, das stört eigentlich, dass ich hier die ganze Zeit Popcorn esse?
Nö, du machst dir noch ein...
Das Problem ist halt, dass man am Ende hat der Typ halt einem so verkauft von wegen, kann aber auch anders sein und es kann halt auch stimmen, dass es Baby Jesus wirklich gab und dann stehen wir halt da und ich bin da wirklich, es war, keine Ahnung, vielleicht meine vierte Vorlesung im Leben und ich habe ich gedacht, Alter, der Mann ist zu klug, um geradeaus zu gehen, so tragt ihn, der ist der klügste Mensch. Der soll seine komplette Energie auf Denken verwenden. Und wenn der das sagt, dann könnte da was dran sein. Und bin wirklich mal so zwei Tage nach Hause gelaufen und hab gedacht, fuck, was, wenn das doch alles stimmt? Ja, und
ja,
dann bin ich halt zum Islam konvertiert, ne?
Man muss sich halt immer nur aussuchen, an welchen Gott man glaubt und bei dem halt um Vergebung bitten. Der Gott aus dem Alten Testament zum Beispiel, der war ein richtiger Wichser. Der hat einfach Städte niedergebrannt und Völker getötet und war einfach so, ganz ehrlich, Leute, gib mir deinen Sohn und dann gib mir noch deinen Erstgeborenen. Ihr habt es nicht anders verdient. Ich mache, was ich will. Der Gott aus dem Alten Testament, sind wir ehrlich, der war ein Wichser. Viele Leute sagen immer, früher war es besser. Nee, der aus dem Alten Testament, der war mean. Aber der aus dem Neuen, der war so ein bisschen hip und cool und der war so, yo, Jesus, my bro. Willst du nicht irgendwie ein bisschen Wasser zu Wein machen und so? Der aus dem Neuen Testament, der ist chillig. Also wenn es den wirklich gab, dann haben wir eine gute Chance, nochmal so last minute zu sagen, Digga,
Komm, Bruder, Jesus.
Ist Jesus nicht für meine Sünden gestorben? Ich dachte, das wäre alles cool so. Aber der aus dem Alten Testament, da könnte man ein Problem haben, deswegen.
Ich glaube, du bist ein Kandidat, du kommst oben bei Petrus. Ist das der Typ, der Türsteher vom Berghain? Bei Sven Marquardt vom Berghain, vom Jesus, kommst du an. Ja, und du bist einer, du kriegst rum, den zu belabern, dich und deine 7 Freunde reinzulassen. Du bist dann so, ey, ja, ich weiß, wir stehen nicht auf der Liste, aber nur heute Abend. Guck mal, hier, hier die Frauen-Männer-Ratio, das stimmt alles und so. Guck mal, wir sind komplett nüchtern, wir wollen nur einen guten Abend haben.
Der lässt wir sind gut rein. Drauf, wir sind frisch, wir haben gerade erst geduscht. Wir sind noch keine 27. Mit solchen Sachen kommt man da vielleicht irgendwie. Vielleicht kommt man mit solchen Nummern da irgendwie.
Wir sind jünger, als wir aussehen.
Ja, wirklich keine Sorge, so, wir machen das, wir räumen auch wieder auf, wir sind fit, so, keine Sorge. Kannst auch in meine Socken gucken, ich habe keine Drogen versteckt. Man muss einfach ehrlich und offen sein bei, Drogen ist ein gutes Stichwort für die Folge, würde ich sagen. Ist die Drogen-Episode, oder Patrick?
Keine Ahnung, dann wird es eine kurze Episode meinerseitig.
Kommen wir heute mal clean, im Gegenteil.
Kann mir einen Wein aufmachen, wenn du magst.
Ey,
wo bist
ich
hab du?
Mir noch nicht so ganz entschieden,
hallo,
wie ich das hier...
Wo du bist, hab ich gefragt.
So. Ja gut, jetzt sind wir an der Stelle angekommen, wo Patrick mir Fragen stellt, auf die Antwort, deren Antworten er eigentlich weiß. Aber so genau weiß ich es auch gar nicht. Ich bin in San Francisco, in den Vereinigten Staaten von Amerika. Ich habe vor wenigen Tagen extrem spontan mir einen One-Way-Flug nach hier gekauft, weil ich essentially will ich später woanders hin, aber das verrate ich noch nicht. Ich fliege auch morgen schon wieder weiter, aber ich war jetzt 4 Tage lang in San Francisco, in California, im sonnigen Staat. Was ist das Wappentier von Kalifornien? Weißt du das?
Der Bär.
Fuck, du bist ziemlich schlau.
Gibt doch diese Flagge, oder? Die hattest du, mal in deinem Zimmer hängen. Ich glaube, das könnte sein, woher ich das weiß.
Ja, das könnte natürlich wirklich sein. Die hätte ich wirklich mal im Zimmer hängen. Also habe ich mir, da wollte ich meine 3 Wochen Summer Vacation, also 16
Jahre. Über dem alten Kachelofen, in dem du deine Kondome versteckt hast, Niklas. Ich weiß alles von dir.
Ich muss ganz ehrlich, das ist erschreckend, wie wahr es ist. Anyway, ich muss ganz ehrlich sagen, dass jedes Mal, wenn ich in Kalifornien bin, ich danach so, ich habe Kalifornien immer
East Coast,
geiler im
ne?
Kopf. Was? Ja, East Coast for life. Patrick macht gerade wirklich... schlechte Arbeit dabei, das East Coast Gangzeichen mit beiden Händen
Gangzeichen
mir über FaceTime zu schicken, während er versucht, sich weiterhin Popcorn in den Mund zu schieben.
Popcorn. Ja, mein Ernährungsberater und mein Personal Trainer haben beide gleichzeitig gesagt, Popcorn ist der gesündeste Snack und ich esse ihn mit Salz und nicht mit Zucker.
Das ist Quatsch.
Dadurch kannst du 400 Kilo Popcorn am Tag
Popcorn
essen.
Popcorn ist niemals der gesündeste Snack. Popcorn ist richtig...
Ja, jetzt mal abgesehen, so wenn du rohe Gurke isst oder so. Aber ohne Scheiß, ist sehr gesund.
Warum?
Ja, ich weiß es nicht. Ich schick dir gleich mal irgend so einen Artikel. Keine Ahnung, ich hab's irgendwo. Wer spricht da im Hintergrund?
Hier wird auf Spanisch wahrscheinlich von den Putzfrauen, ohne jetzt irgendwie welche Profiling betreiben zu wollen.
Du bist kompletter Rassist, ich zeig dich an.
Aber die einzigen Frauen auf dem Flur und Menschen auf dem Flur sind Putzfrauen, die gerade hier, die haben mir extra das Zimmer früher freigemacht, weil ich habe ja extra, ich gehe ja keine Kosten und Mühen, gehe ich aus dem Weg, das Patreon-Geld, was noch nie bei mir angekommen ist, persönlich, ohne jetzt irgendwen anzugucken wollen.
Das ist weg.
Das ist noch nie bei mir angekommen, aber ich nehme mir jedes Mal für den Podcast irgendwie eine ruhige Unterkunft und ich bin jetzt von meinem Hostel Downtown San Francisco umgezogen.
Geil.
In das günstigste Hotel mit den günstigsten Einzelzimmern. Ein 2-Sterne-Hotel namens Union Hotel, vor deren Eingangstür es dermaßen nach Pisse riecht, dass Kreuzberg einfach nur ein reines Blumenfeld ist.
Oh weh. Ja, gerade also ist auch wieder extrem. Ja, Alter, hast du es gelesen hier? Du liest ja keinen Wetterbericht für Berlin wahrscheinlich. Aber ich krieg hier morgen 38 Grad.
Das ist geisteskrank. Alter, das ist auch irgendwie interessant, den Berliner Wetterverlauf so über dich und über die Entfernung mitzubekommen. Es ging ja anscheinend dieses Jahr relativ langsam los mit dem Sommer, aber jetzt ist schon wieder Hochdruckreinigung angesagt.
Komplett.
Ja, es war Mittsommer vor wenigen Tagen. Das heißt, wir hatten den längsten Tag des Jahres. Das ist immer der schönste Moment, wenn ihr derjenige sein wollt in einem Freundeskreis, der allen schlechte Laune macht, dann sagt ihr am 21. Juni, am wärmsten Tag des Jahres, sagt ihr einfach, Leute, ab jetzt werden die Tage wieder kürzer. Mhm. Und alle gucken euch an und sind halt, bitte nur dein Maul.
Bald wird es in Berlin wieder nicht mehr hell.
Ja, ist wirklich so. Der längste Tag ist vorbei, der liegt hinter uns. Im Schweden nennt man es Midsommer. Ich war auch am Samstag auf einer kleinen Midsommer-Party von schwedischen San Franciskonen. Das war geil.
Ich war auch, ey, aber ohne Scheiß, der Freitag, war der Freitag, ne? Ist ja auch egal, der 21. war auch der längste Tag in meinem Leben, Alter. Ich war einfach, so hier, sind wir schon, was ist eigentlich letzte Woche passiert? Reliven hier. Reliven, das klassische Wort für wiederbeleben.
Man weiß, was los ist.
Ich habe letzte Woche Konzert gespielt. Ich war mit Lochis unterwegs und habe Konzert in Hessen gespielt, ja? Mhm. Und an dem Tag war ein Feiertag, weswegen das für mich schwierig wurde. Ich habe am Abend bis zum Abend ein Konzert gespielt. Am nächsten Morgen war eine Hochzeit in Österreich, auf die ich musste. Ach du Scheiße, die Geschichte habe ich auch noch nie gehört.
So, und Hessen nach Österreich. Ist jetzt schon ein Problem. Der Setup ist ja schon. Da kannst du ja gar nicht gut aus der Nummer rauskommen. So, wenn man von
Hessen. Kommt er hier und fliegt den ganzen Tag nach Fidschi und disst jetzt hier Hessen, Österreich, ey. Komplett abgehoben. So.
Bitte, erzähl sie mal.
Hab ich mir ein Auto gemietet. Oder wollte mir ein Auto mieten, ging nicht. Haben mir sehr großzügige Freunde von mir, die ein Auto zu viel haben, sag ich mal, haben mir ein Auto geliehen, womit ich dann nachts nach Österreich fahren konnte.
Warte, Patrick, warte mal kurz. Kann ich ein Detail in der Geschichte noch mal kurz beleuchten, was mich persönlich interessiert?
Ja.
Die Lochis haben dir ein Auto geliehen?
Nee. Ich habe nicht die Lochis gesagt. Ich habe gesagt, großzügige Freunde, die so nett waren und ein Auto zu viel hatten an dem Tag.
Du hast den Tesla von Heiko Roman.
Die haben keinen Tesla und es war ein Ferrari, sag ich mal.
Okay.
Nein, gut. Nichts dergleichen. So. Hab diese Karre gekriegt, bin abends irgendwie um 11 nach dem Konzert, hab mich noch hingesetzt und bin noch 600 Kilometer nach Linz, nach Österreich gefahren. So. War dann den ganzen Tag auf der Hochzeit. Natürlich, wie so eine Hochzeit halt ist. Es geht halt.
Ist eine österreichische Hochzeit irgendwie großartig anders? Weil ich meine, die Leute reden ja schon im nüchternen Zustand ein Deutsch, was interessant ist. Aber wenn betrunkene Österreicherinnen, ich kenne mich bisher hauptsächlich nur mit der weiblichen Version dieses Volkes aus, wenn sie höchst betrunken ist, aus privaten Gründen, die ich jetzt nicht näher beleuchten möchte. Aber wenn Österreicher betrunken sind, kommst du da noch mit? Du bist ja schon jetzt länger irgendwie.
Ich verstehe alles. Ich bin quasi eingebürgert. Mir wurde schon der Pass und die FPÖ-Mitgliedschaft angeboten. Also ich bin mittlerweile komplett Jungbauer 2020.
Patrick, hättest du nicht Lust, das Land zu führen? Wir haben hier gerade so ein bisschen eine Regierungskrise. Da ist gerade ein Job frei, wenn du Bock hast. Hast du denn das Gefühl, dass du manchmal den Akzent mit übernimmst? Weil ich bin auf jeden Fall, ich werde krass von Akzent beeinflusst. Ich merke es jetzt auch hier, dass mein englischer Akzent immer amerikanischer wird, je länger ich hier in AmeriCorps bin.
Bis seit vier Tagen da.
Ich bin halt einfach sowas von amerikanisch schon. Ich habe heute Morgen Doppelwhopper gefrühstückt. Hast du das Gefühl, dass du den österreichischen Akzent mit übernimmst?
Ja, komplett. Also ich glaube, so ein paar Worte haben sich auch schon komplett in meinen Sprachgebrauch eingebürgert, wo ich manchmal von anderen Deutschen angeguckt werde und die gucken mich an und sind so, Digga, das ist kein Wort hier, wo wir leben.
Ey, ich muss ganz ehrlich sagen, Spotify hat mal irgendwann einen ziemlich asozialen Move gebracht bei mir. Und zwar haben sie mir versucht, Schweizer Rap in den Mix der Woche zu bringen.
Boah.
Und während österreichischer Rap wirklich und österreichische Musik, bitte gib mir nur noch dieses Deutsch. So, ich will kein anderes deutsches Musik hören. Gib mir nur noch Bilderbuch und Young Huren. Aber Schweizer Rap, es tut mir leid, liebe Schweizer, das ist der letzte Scheiß. Es klingt so kacke. Ihr könnt gar nicht Ghetto klingen, weil ein kleiner Kaffee bei euch 28 Euro kostet.
Es ist wirklich so, wie schwer sollt ihr es gehabt haben? Ich habe hier letztens wieder einer von den Rappern mit Zahlen im Namen, die alle Unterstützung von Kai kriegen. Der ist hier jetzt auch wieder unterwegs. Das war richtig schlimm. Ich hoffe, das hört irgendwann mal wieder auf, dass wir irgendwie YouTube-Trends und Spotify Top 50 oder so komplett voll sind mit Rappern, die Zahlen hinten an ihrem Namen dran haben, weil das muss aufhören. Und der war auch Schweizer, aber ist egal. Hey, und vergiss die Hochzeitsgeschichte, erzähle ich später. Ich habe auf YouTube einen gefunden, der heißt Lil Shrimp. Hast du davon schon mal gehört?
Nein, habe ich noch nicht. Lil Shrimp.
Warte, schick ich dir jetzt sofort. Wir machen.
Ich verstehe auch nicht, warum ich es immer noch lustig finde, wenn Leute irgendwie lustige Kombinationen mit Lil haben. Obwohl das ja Lil und Young sind ja so die neuesten die offensichtlichsten Gags als Rapper irgendwie. Aber ich finde es immer noch lustig, wenn sich jemand Lil und dann irgendwas Lustiges dahinter nennt.
Okay, wir machen so wie du letztens das
Lil Pump-Video
erklärt hast, werde ich jetzt mal das Lil Shrimp und der Song heißt Scumpy Gang, ja? Ist witzig, weil er ja Shrimp heißt. So, ja. Ich sehe das. Es sieht von Klicks und von der Aufmachung sieht aus wie ein ganz normales Deutschrap-Video 2019. Ja. So, ich mach das auf. Ja, das Video geht los. Ein Zoom auf das Waldorf Astoria Berlin Logo. Ein dicker schwarzer Benz fährt vor, ja. Und so ein Chauffeur geht da hin und macht die Tür auf. Und dann steigt so, ja, augenscheinlich so ein 10-Jähriger aus, ja. Und der fährt mit dem Aufzug nach ganz oben. So, dann kommt hier irgendwie in Comic Sans Scumpy Gang eingeblendet. Nicht Comic Sans, aber so eine, so weiß ich nicht, wenn der Deutsche Bundestag hingeht und sagt, ja, wir müssen mal ein jugendliches Logo machen. So der Schriftzug. Da steht dann Scumpy Gang. So, jetzt im Auge des Zusehers sieht man jetzt schon so, okay, wahrscheinlich ist der 7-Jährige der Rapper. So, und dann kommt der Typ in die kranke Suite rein. Da stehen dann seine anderen 11-jährigen Kollegen und 3 Mädchen mit einem iPhone, die ihn mit Blitz filmen.
Die auch 11 sind?
Die auch komplett 12 sind. Er macht sich, er poppt sich eine Flasche Robbie Bubble auf und tanzt mit einem Gucci-Pulli auf dem Tisch.
Also letzten Endes das, was jedes Deutschrap-Video sowieso
komplett
in sich hat.
Aber ich meine, es ist eine Persiflage seines selbst, dadurch, dass der Typ halt 11 ist. Weil, was,
das ist halt genial. Wie Gangster aber ist das wirklich der Rapper? Oder ist ja, das wirklich der Rapper oder ist das...
Und es ist komplett ernst gemeint. Es ist komplett ernst gemeint. Er kriegt in dem Video, das geht einfach weiter wie ein normales Rap-Video, keine Ahnung. Er hat teure Ketten, er läuft mit Mädchen durchs Hotelzimmer, er fährt auf der Rückbank von der S-Klasse, ich weiß es nicht.
Geisteskrank.
Und kriegt einen Shoutout von Capital Bra. Also, es ist eine Persiflage seiner selbst. So, ich glaube, wir haben den Peak erreicht, ab jetzt geht es wieder bergab.
Ja, also du hast ja irgendwann mal vor ein paar Wochen, ich weiß nicht, ob das ein Podcast war oder mit mir im Gespräch gesagt, dass irgendwann diese ganze Afro-Trap, das ganze Afro-Trap-Zeug, das wird irgendwann zu Ende gehen und Trap-Rap und Deutsch-Rap und irgendwann wird was anderes an der ersten Stelle. Hast du mir das erzählt?
Ja, das ist ja so der natürliche Lauf von Musik halt so, ne? Es ist ja
vor allem von gehypter Musik, die von allen gerade gefeiert wird, so. Das ist irgendwann waren auch die Boybands nicht mehr interessant. Genau. So, auch Backstreet Boys und Sync Tokyo Hotel, alles, ja. Alles verändert sich und irgendwann wird auch das mal zu Ende gehen und vielleicht haben wir alle, ne, schlagen dieses tote Pferd, wie die englische Redewendung ja so schön geht, so beating a dead horse. Ich weiß gar nicht, was ist das deutsche passende Sprichwort dazu? Ich habe keine Ahnung. Auf derselben Ente rumreiten. Keine Ahnung. Wenn ihr eine gute Idee für deutsche Sprichworte habt, schickt uns gerne mal eine E-Mail. Genau, dass auch irgendwann das zu Ende geht. Aber das ist ja noch eine sehr, sehr lustige Sache, wo man halt auch schwierig sagen kann, ist es ein Witz oder ist es real?
Das ist auf jeden Fall, ich glaube, das ist auf jeden Fall der Zenit von dem Deutschrap, so, das ist die Quintessenz, so, da hoffentlich drehen sich jetzt mal ein paar Rapper mit Zahlen im Namen um und denken sich, Alter, wir haben ein Monster erschaffen, die 13-Jährigen tanzen im Gucci-Sweater im Waldorf Astoria rum und glauben jetzt, sie sind Rapper, so, wahrscheinlich steckt da halt irgendjemand hinter und bringt da irgendwie gerade sein Kind groß raus, so, Kinder berühmt machen.
Joker Bra.
Haben schon immer irgendwelche Leute gemacht, so. Der Junge kann wahrscheinlich nicht so richtig was für, was weiß ich.
Hat noch nie zu Nervenzusammenbrüchen und zerstörten Charakteren geführt, so eine Kinderberühmtheit. Also ich meine, nenn mir einen Kinderstar, der irgendwie nicht mehr auf sein Leben klargekommen ist. Nenn mir einen.
Fällt dir einer ein, der irgendwie komplett normal geblieben ist?
Nee. Gerade also
ich muss auch so über die Kinderstars nachdenken, die man kennt, so weiß ich nicht, die also Justin Biebers, Britney Spears, Corley McCulkin.
Corley McCulkin ist, glaube ich, einer der schlimmsten, Britney Spears natürlich auch, Michael Jackson, einem bleiben natürlich auch nur diese krassen Probleme im Kopf. Ich weiß nicht, was der Junge von Two and a Half Men macht, den
ich glaube, der hat. Ist komplett zu Jesus konvertiert. Der ist doch sogar aus der Serie dann irgendwie halbwegs, der wollte doch da sogar raus oder hat es also in den Gehaltsverhandlungen gesagt, weil der das nicht mehr mit sich vereinbaren
kann. Der hieß, glaube ich, irgendwas mit Angus oder sowas, ich weiß es nicht. Ich glaube, ja, ich habe den erinnert, weil er, der Name hatte mich an den Gitarristen von ACDC erinnert. I don't know.
Angus Young. Wie ich. Angus T. Jones, du hast recht.
Angus T. Jones, ja genau, der hat nämlich einen ähnlichen Namen. Und
so, Im März 2014 begab er bekannt, dass sich eine Rückkehr auf den Fernsehbildschirm nur vorstellen könne, wenn es sich um eine bibelbasierte Geschichte handelt.
Ja, da sind wir schon wieder beim Anfang der Sendung. Der, Gott und Jesus.
Der ist komplett zu so einer, zu so einem komischen, zu so, ich will jetzt nicht Sekte sagen, aber so zu, hört sich ein bisschen so an.
Sagen wir Christentum als Allgemeinheit.
Sagen wir einfach Sekte. Also,
sagen wir einfach
ich will jetzt nicht direkt Sekte sagen, aber ich würde es mal Sekte nennen.
Ah, aber ich hab Kinderstars, die nicht abgestürzt sind. Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint.
Ich glaube...
Ah, ich glaube, die sind safe.
Die rauchen heimlich Shisha, also...
Ich glaube, die sind safe. Ich glaube, da kann man wenig falsch machen.
Du hast recht.
Also die Harry Potter Stars, die sind einigermaßen in Ordnung. Ich weiß nicht, was der Junge von Game of Thrones heute macht. Ich weiß nur, ich habe neulich zum allerersten Mal Batman Begins gesehen, dass dieser Joffrey aus Game of Thrones, der diesen ekelhaften, nervigen Kinderkönig gespielt hat, dass der als noch kleinerer Junge in Batman Begins war.
Echt?
Ja, da ist der so ein kleines, süßes Kind und wird von Batman gerettet ein paar Mal. Gut, die Popkultursektion.
Heute ist ein gut Themenhopping.
Falls ihr euch fragt, warum heute so eine andere Folge ist wie sonst, wir haben jetzt umgekehrtes Spiel. Anstatt dass ich jetzt 10 Stunden vor Patrick bin, zeitverschiebungstechnisch, bin ich jetzt 9 Stunden hinter ihm. Ich bin zum allerersten Mal in meinem Leben über den Pazifik geflogen. Das heißt, ich habe den Tag, den ich bei der Anreise nach Australien verloren habe, den habe ich jetzt wieder zurückbekommen. Ne? Das heißt, ich bin 12,5 Stunden von Neuseeland nach San Francisco geflogen und ich bin um 13 Uhr am Donnerstag hingeflogen und um 6 Uhr morgens am gleichen Tag, ja, also 7 Stunden früher angekommen.
Komplett in der Zeit zurückgereist.
Einfach nur
Dr. Who.
Wo. McFly ist auf jeden Fall mein Name und so fühle ich mich auch. Aber ich würde ganz gerne nochmal die kleinen, ich glaube, diese Folge lassen wir viele Brotkrumen fallen, die wir wieder aufpicken müssen und beenden müssen. Du hast eben die Geschichte angefangen zu erzählen, wie du 600 Kilometer mit dem Ferrari von deinem Großcousin nach Linz gefahren bist. Was ist denn passiert mit dem
auf der Hochzeit? Füße geblutet, ja.
Warst du betrunken? Bist du so ein Typ, der sich auf Hochzeiten wegschießt?
Ich war erstmal saumüde und jeder weiß, das war eine Hochzeit aus der Familie von meiner Freundin und da benimmt man sich. Da betrinkt man sich nicht. Ich sag mal, auf deiner Hochzeit würde ich vielleicht 3 Bier trinken. Aber auf der trinke ich eher so 1,5 und einen Kaffee hinterher und dann gehe ich um 1 ins Bett, weil ich war wirklich todmüde. Ich bin morgens um 5 da irgendwie angekommen. Die Tage vorher waren auch super stressig, ich hatte super wenig gepennt, hab da irgendwie so lange gemacht, bis ich konnte, bin pennen gegangen, nächster Tag noch schön gefrühstückt, schöne Hochzeit, gut gefeiert, war alles im Lot. Und musste das Auto wieder zurückbringen, ja, und wollte dann nach Hause fahren oder zu meinen großzügigen Freunden fahren, die mir das Auto geliehen haben und die ganze Hochzeitsgesellschaft ist schon abgefahren, ja, weil ich gedacht habe, ja, komm hier, ich pack nur eben zusammen und orientiere mich, mache hier Navi noch und sonst was und dann fahre ich auch los. So, dann fange ich an, gehe zum Auto raus, alle anderen haben woanders geparkt, fahren weg, gehe zum Auto, such den Schlüssel, ja. Du wirst bestätigen können, ich bin niemand, der Scheiße verliert. Ich habe in meinem Leben noch kein Portemonnaie verloren, ich habe noch nie einen Schlüssel verloren, ich habe in meinem Leben noch nie einen gesprungenen Handybildschirm gehabt. So einer bin ich, wisst ihr? So, ich gehe da hin, ich hab meinen Schlüssel immer am selben Spot im Rucksack, ja? Warte mal.
Das ist einfach das einzige Richtige, wie man sowas machen kann. Man muss wichtige Dinge immer am selben Ort haben. Das ist das, was ich beim Reisen lerne. So, du musst deine Sachen, ne? jede einzelne Sache muss am gleichen Ort sein, weil wenn sie dann nicht ist, Stress.
Kompletter Stress, so. Vor allem, wenn es halt ein Autoschlüssel ist, mit dem du halt wegfahren musst. Ich gehe hin, finde ich überhaupt nicht diesen Schlüssel. Ich habe den gesucht und der war nicht an dem Spot, ja? Und da habe ich gesagt, oh fuck, habe ich den irgendwie in der Anzughose oder irgendwas? So, auf diesem scheiß Parkplatz mitten im Nix in Österreich. Wirklich, das war auf so einem Schloss geheiratet. Mitten im Nix.
Warst du alleine oder hast du noch irgendwie mitgenommen?
Ich war alleine. Komplett alleine. So, und mach meinen Koffer nochmal auf. Such im Anzug, such in der Hose, such in der Tasche von dem Anzug. Nix da. bin so, fuck, der wird noch, ich hab den locker irgendwie auf dem Tisch liegen lassen, geh zurück ins Hotel, hol nochmal den Schlüssel, such im Hotel. Alles wirklich komplett 15 Mal umgedreht, nichts. Rucksack, bin wieder raus. Rucksack zum dritten Mal einfach auf diesem scheiß Parkplatz ausgekippt. Nichts da, kein Schlüssel, ja?
Alter.
Bin wirklich so, Alter, ich weiß, was das kostet, wenn ich jetzt hier... Ich bin nicht mal ADAC-Mitglied, so. Was soll ich jetzt machen? Du stehst dann da einfach
mit. Und es ist nicht dein Auto?
Es ist nicht mein Auto. Ich habe die Papiere sind im Auto. Ich kann nicht mal beweisen, dass ich in mein Auto rein möchte, quasi. Was ja auch nicht mein Auto ist. Hab den Schlüssel nicht. Das ist
wahrscheinlich auch ein teurer Wagen gewesen.
Es ist, ja, es war nicht ganz günstig so. Und dann auf den Sonntag, so. Nichts, niemand erreichbar, nirgends, so, ich hätte überhaupt nicht, ich habe wirklich mich auf den Koffer gesetzt, ich hatte, das war wirklich so, zu dem Zeitpunkt hatte ich schon eine gute Stunde, 20 oder so gesucht.
Das ist der Punkt, an dem hast du keine Kopfschmerzen, weil du am Abend zu viel getrunken hast, sondern du bekommst einfach automatisch aus der Situation raus spontan Migräne.
Boah, ich wusste noch, ich muss mit dem Auto bis nach Frankfurt und dann muss ich noch nach Berlin irgendwie anders kommen, ja, also ich hatte auch ein bisschen Zeitdruck.
Du bist auch ein Traveler.
Reisezeit einfach 12 Stunden.
Du bist ein kleiner Backpacker.
Ich war komplett im Backpacker-Modus, Alter. Nur, dass ich nicht wusste, wo mein scheiß Schlüssel ist. So, Schlüssel geblutet, ja? So, nicht gefunden. Kompletten Ausraster auf diesem Parkplatz gekriegt. Kompletten Koffer genommen. Einfach komplett über mir ausgeschüttet. Auf dem Parkplatz, auf dem Boden. Dasselbe mit dem Rucksack gemacht. 100 Mal rumgewirbelt. Auf einmal spüre ich an meiner Hand im Rucksack, Innenfutter, spüre ich, dass da noch was drin ist. Also der komplette Rucksack war leer. Und ich denke mir, Alter, hier ist noch irgendwo was drin. Ist der Schlüssel zwischen Außenfutter vom Rucksack und Innennaht, irgendwo, die irgendwo aufgerissen war, ist der da reingerutscht und dann war der Schlüssel im Rucksack drin. Alter, ich habe wirklich gedacht, ich kann nicht mehr. Ich saß da wirklich, ohne Scheiß, ich habe dir eine Sprachnachricht geschickt. Das war wirklich, das war noch so nach der ersten halben, dreiviertel Stunde suchen. Aber ich so, ja, Alter, ich verliere sowas nicht, der kann nirgendwo sein, der muss hier irgendwo im Umkreis von 100 Metern sein. So, genauer kann ich nicht sagen, aber, oh, fuck.
Okay. Oh, Patrick hatte den kompletten Nervenzusammenbruch.
Ich war wirklich so, Alter, ich flieg morgen hinterher, ich lasse die Karriere stehen, ich bin komplett arbeitslos und auf der Flucht, bitte nimm mich in einem Hostel in San Francisco auf.
Ich habe einen billigen Witz vorbereitet für die Nummer, wenn ich den kurz präsentieren darf,
Patrick. Hau raus.
Weißt du, was du hattest?
Was denn?
Lochis im Rucksack.
Ja, der ist schlecht, aber macht nichts.
Der ist wahnsinnig schlecht, aber das ist wirklich gar kein Problem. Ich habe neulich mal drüber nachgedacht, was ist neulich? Ich glaube, gestern oder vorgestern konnte ich nicht einschlafen und habe über unseren Podcast nachgedacht, weil ich habe irgendwo habe ich was gehört von wegen so, ja, Radiosendung jedes Mal live. Also, dass irgendwer seine Radiosendung jedes Mal vor Live-Publikum aufnimmt, weißt du? Ja. Dachte ich mir so, könnten wir als Podcast eine Residency in der Berliner Kneipe bekommen, dass wir einfach einmal die Woche treffen wir uns einfach in der Kneipe und setzen sich einfach Leute hin, die uns zuhören, wie wir unseren Podcast aufnehmen. Und dann habe ich darüber nachgedacht, wie ist das wohl für Leute, die da zufällig reinstolpern, die keinen Zugang zu uns haben, nicht wissen, wer wir sind, denen es scheißegal ist, was wir im Internet überhaupt irgendwie tun. Warum sollte man uns überhaupt in the first place zuhören? Ob Leute irgendwie auch auf komische Art und Weise da richtig Bock drauf haben. Dann so, also dienstags gehe ich immer hier in die Stereo-Bar, da sind so zwei Typen, die reden einfach eine Stunde. Den höre ich einfach gerne zu. Weil ich glaube, ganz wichtig, ganz vieles von Witzen... Eigentlich wäre es geil, weil ganz viel von unseren Witzen würde, glaube ich, 1000 Mal krasser kommen, wenn wir einen Laughing-Track hätten. Aber halt einen echten. Also, dass halt irgendwie wirklich Leute in der Bar mal lachen, weil wir reißen die ganze Zeit Witze, die meiner Meinung nach lustig sind. Und ich glaube, es gibt auch sicherlich Leute, die ab und zu mal vielleicht lachen. Aber wenn wir noch einen Laughing-Track hätten, würden alle Leute, die den Podcast hören und nicht lachen an den Stellen, sagen, Digga, das war ja mega witzig.
Meinst du, das macht so viel aus?
Ja, Laughing Track ist alles. Deswegen lacht David Dobrik in 90% seiner Vlogs. Musst du mal gucken. Der Sprechanteil von David Dobrik in seinen eigenen Videos, einfach 90% lacht er. Und der macht auch was ganz Bestimmtes. Der nimmt seinen Laughing Track, müsst ihr mal drauf achten, wenn er David Dobrik Videos guckt, und lässt den noch weiterlaufen. Also sein Lacher läuft noch in die nächste Szene, manchmal noch ins nächste Bit hinein. Ist jetzt ziemlich nerdy und Editing und so. Aber der lässt immer seinen eigenen Laughing Track noch über seinen Cut hinaus weiter in die nächste Szene hallen. Dass Leute lachen, ist sehr, sehr wichtig für Jokes. Und was auch viele Leute nicht wissen, ist, dass tatsächlich bei den meisten Sitcoms echte Lacher mitlaufen. Bei Big Bang Theory glaube ich nicht, aber bei den meisten Sitcoms nehmen die ein echtes Fernsehpublikum und zeigen denen die Sitcom auf dem Fernseher und nehmen dann die Lacher zur Folge live mit auf.
Ach was, okay. Ja, bei also Big Bang Theory, das ist nämlich wirklich zum Teil vor Publikum, oder? Ich meine, ich hätte da mal so ein Bild vorm Set gesehen irgendwie. Ja,
teilweise, also die meisten, viele Leute denken, alles ist gefaked, aber tatsächlich sind die meisten, ich weiß es nicht, wie es bei Big Bang Theory ist, ich kann es mir aber vorstellen, weil die haben genug Geld. Die meisten nehmen das halt vor einer Live-Audience auf. Bei Big Bang Theory, wenn du halt einmal drauf achtest, dass die wirklich bei jedem zweiten Wort lachen, komme ich halt nicht mehr klar. So, dann finde ich es halt, ich kann mich nicht mehr auf diese Joke konzentrieren, weil bei Big Bang Theory wird halt überall gelacht, so bei jedem zweiten Wort und
Es gibt auch so Zusammenschnitte von, weiß ich nicht, Two and a Half Men oder weil wir gerade eben drüber geredet hatten, wo Leute das Lachen, den Love-Track rausgeschnitten haben. Und dadurch sieht diese Fernsehsendung so dermaßen abstrus aus. Das muss am Set so unglaublich bescheuert zu drehen sein für die Schauspieler, weil die ja teilweise ewig lang Zeit lassen für den Lacher. Für den Lachtrack. Da gibt es so blöde Zusammenschnitte, wie die Leute sich gegenüberstehen, drei Sätze sagen und das Ding ist 45 Sekunden lang, weil irgendwie 30 Sekunden gelacht wird. So, es ist irgendwie sieht richtig bescheuert aus.
Das ist halt auch irgendwie so diese soziale Komponente von Humor und von Comedy, dass du automatisch mitlachst, wenn andere Leute dabei auch mitlachen irgendwie. Also zumindest hat dein Gehirn die Lacher registriert und ist so, aha, es wurde gelacht. Ja, war anscheinend eine lustige Situation. Deswegen ist halt auch so, stell dir Stand-Up-Comedy vor, ohne Publikumsreaktion. Das funktioniert halt auch nicht so. Der Comedian muss halt seine Pausen machen zwischen den Lachern und dadurch halt irgendwie auch, also keine Ahnung, deswegen trägst du halt auch irgendwie Netflix-Specials vor deinen eigenen Fans vor und nicht irgendwie in einem random Open-Mic, wo Leute deine Jokes nicht witzig finden. Das ist auch das, was ich irgendwie, wovor ich Angst habe, weil ich würde ja ganz gerne mal, ich habe schon ein bisschen, während auf der Reise bin, habe ich ein bisschen Comedy geschrieben und würde auch eigentlich ganz gerne, wenn ich zurück in Berlin bin, mich mal an so ein paar Open Mics comedy-mäßig versuchen, einfach nur, weil ich die Challenge interessant fände und ich habe jetzt auch so lange nicht mehr auf Bühnen gestanden mit meiner Unterhaltungskunst und da habe ich ja eigentlich, also auf Bühnen habe ich ja eigentlich angefangen, wenn man das so ausdrücken möchte. So, ja, ich habe irgendwie immer Theater gespielt und in Bands gespielt und ich habe diese Bühne und dieses Element vor echten Leuten Unterhaltung zu machen, habe ich komplett verloren und das ist so eine ekelhafte Komfortzone, in die man sich als YouTuber bewegt, wo du eigentlich nur mit den Leuten verkehrst, die deine Videos eh gut finden und wenn es Kritik ist, dann ist es halt ein Internetkommentar, der halt wirklich, also mir persönlich zumindest, häufig wenig emotionale Last machen kann. Auf aber wenn Fall. Jemand nachher irgendwie nach deinem Comedy-Act zu dir geht und sagt so, ey, deine Jokes waren scheiße, bist du so, Alter, ich glaube, ich gehe einfach rein. Ja,
vor allem ist da, glaube ich, das Gesamtpaket, ne, im Internet und mit Kamera und irgendwie, da kannst du das noch hinschneiden, so wie du es haben möchtest, aber das ist ja auch irgendwie so ein bisschen der Reiz, den ich an Live-Musik sehe, dass halt so eine Produktion oder so, ja, keine Ahnung, irgendwer kann halt jeden gut hindrehen und das irgendwie gut, dass da irgendwie, weiß ich nicht, dann sitzen da 12 Songwriter und das wird schon irgendwie werden, so. Aber so Live-Musik ist halt einmal gespielt und da achten die Leute halt auf alles, so. Die gucken halt, wie ist der Sound, wie sind die Musiker, wie gut singt der Typ wirklich live, wie ist die Lichtshow, so. Wie macht der eine Typ einen Rückwärtssalto, während er spielt oder stehen die da starr wie Bretter und so. Ist halt so ein, da kommt es halt auf ganz viel an und bei deinem Comedy so, da wird es halt auch so sein. So, ich glaube, manche Leute haben halt ihr Signature, so allein schon wie die Mikrofon halten, ist schon irgendwie, wirkt halt auf die Leute anders.
Alleine Körperhaltung und alles. Und das Ding ist halt auch, dass Comedy ja komplett alleine passiert, so dass du halt, ich glaube, ich habe es schon mal im Podcast erzählt, dass ich irgendwie mal Poetry Slam gemacht habe. Und das ist halt was komplett anderes, als wenn du mit deiner Band auf die Bühne gehst und du weißt, welche Akkorde du spielst und du weißt, was du singst, auch wenn du Scheiße singst, an meiner Stelle damals in der Punkband. Das war, entschuldigen für alle, die da waren bei den Live-Konzerten. Ich wusste nicht, was ich tue. auf jeden Fall, dass man mit Comedy oder der Art von Kunst halt komplett alleine auf der Bühne steht. So. Und es gibt halt nicht irgendwie, kannst halt nicht am Ende sagen, ja, die Akkorde hat mein Gitarrist geschrieben.
Ja, das Licht hat nicht so gestimmt, wie ich das wollte.
Ja, das ist einfach, du kannst halt irgendwie, es ist nur du und die Worte, die du dir irgendwie ausgedacht hast. Und das finde ich irgendwie so interessant. Aber ich habe halt auch Schiss vor, aber ich habe auch Bock drauf. Und ich glaube auch, dass ich Schiss vorhabe, werde ich es auch irgendwie angehen. Und es ist auch irgendwie schon ein Gedanke, der jetzt schon so ein paar Wochen beim Reisen immer wieder aufkommt, dass ich immer wieder denke so, oh, ich glaube, ich würde echt gerne mal Stand-Up-Comedy probieren. Und vielleicht mache ich das, wenn ich zurück in Berlin bin. Und vielleicht machen wir auch einfach eine Barshow. Hattig und Niklas erzählen einfach eine Stunde lang.
Das wär,
erzählen was eine Stunde.
Das wäre komplett off the hook, wenn wir ab jetzt einfach Podcast in, weiß ich nicht, wir bräuchten einen Freund, der eine Bar hat, so, und wir machen das einfach. Und wenn da zwei Leute sind und die sagen, wir sollen aufhören, hören wir nicht auf, so. Und ja, irgendwann sitzen da vielleicht sechs Leute und ja, sagt nur noch einer, hört auf, so. Und
wir müssen einfach irgendwie in einer Bar verklickern, dass es irgendeine Selbsthilfegruppe ist oder sowas. Das ist einfach so, nein, wir würden einfach ganz gern hier die Stereo 33 am Boxy hat ja so einen geilen Hinterraum, wo sie halt auch manchmal die Comedy-Show haben. Das ist einfach nur, da setzen wir uns einfach rein und machen einfach eine Stunde lang. Du bist Resident im Sissi? Ja, wir sind Resident im Stereo 33. Was macht ihr?
Reden.
Scheiße reden.
Ich
erzähle, was ich letzte Woche zum Mittag hatte. Ich wollte, deine Geschichte erinnert mich natürlich sehr an meine Persönlichkeit, denn ich verliere sehr viel, deine Schlüsselverliehen-Geschichte, weil ich verliere sehr viel in meinem Leben, immer schon viel verbaselt so, aber jetzt momentan auf Reisen bin ich echt stolz auf mich, wie gut ich es doch hinbekomme, sagte er, aber ich muss auch direkt alles revidieren, was ich gerade als Statement gesagt habe, weil direkt am ersten Tag in San Francisco, ich habe was Neues ausprobiert, was ich in einem Blogpost gelesen habe und auch was mir mein persönlicher Travelmate von den letzten Wochen erzählt hat, weil der ist Physiotherapeut.
Ja.
Und der sagt, dass Jetlag unter anderem zu großen Teilen damit zusammenhängt, nicht unbedingt, weil man zu wenig schläft, sondern weil man zu wenig Bewegung hat.
Ah, okay.
Wenn du dich halt 12 Stunden lang in deinem Sitz oder wenn du halt 12 Stunden lang deine einzige Bewegung ist, dass du zweimal auf Klo gehst und dich ein bisschen dehnst, ist dein Körper selbstverständlich halt komplett eingefroren und dein Blut liegt halt sonst wo.
Ja.
Und deswegen hat er gesagt, dass die Müdigkeit und vor allem diese krasse Erschöpfung von Jetlag häufig daher kommt, dass halt dein Blutkreislauf im Arsch ist.
Ja.
Und deswegen habe ich etwas gemacht, was ich in einem sehr nice Travel-Blog gelesen habe. Ich bin direkt nach der Ankunft joggen gegangen. Ich bin direkt quasi eingecheckt, kurz in meine Sportklamotten, bevor ich noch nach dem Flugzeug in die Dusche bin, bin ich einmal, keine Ahnung, einmal die Straße rauf und runter gerannt, ja, so ungefähr in San Francisco. Hat den Vorteil, du machst schon mal erstmal das wichtigste Sightseeing innerhalb der ersten Stunde.
Ja, ja.
Du musst nachher nicht irgendwie in überfüllten Hop-on, Hop-off-Bussen sein. So, nee, ich hab gesehen, ich war am Strand, geil. Und du wirst ein bisschen fit und danach bin ich halt passed out, Mittagsschlaf, Jetlag. Tot, aber danach konnte ich echt, nachdem ich dann irgendwie so 4 Stunden gepennt habe, konnte ich den ganzen Tag normal leben und war dann auch eigentlich ziemlich gut im Rhythmus. Also das ist wahrscheinlich mein Travel-Hack.
Das ist ein geiler Tipp.
Travel-Hack number one. Du kriegst Sightseeing-mäßig einfach ordentlich was geschafft. Du musst nicht irgendwie falls du in einem Hotel bist, was ein Gym hat, wer will denn irgendwie, wenn er in eine neue City geht, erstmal in einem Gym abhängen? So, nee, guck dir die City an, geh ein bisschen joggen, fertig.
Warst du schon mal in einem Hotel-Gym?
Ich war mal in einem Hotel-Spa ein paar Mal.
Ja, das war also ich auch schon mal.
Das ist natürlich ein bisschen, bei einem Hotel-Gym.
Warst du schon mal in einem Fitnessstudio überhaupt?
Ja, ich war, als ich nach Berlin gezogen bin, habe ich mich tatsächlich bei dem günstigstmöglichen Fitnessstudio, was es gibt, monatlich angemeldet. Wir kennen es alle, McDonald's. da war ich tatsächlich. Ich hab auch irgendwie relativ eine Weile lang mit meinem damaligen Mitbewohner, wir waren auch wirklich so 2-3 Mal im Fitnessstudio.
Ah, ich erinnere mich, doch, hast recht.
Aber ich fand es dann scheiße.
Hat man mir nicht angesehen.
Hat man mir überhaupt nicht angesehen. Ich fand es dann scheiße und habe dann gekonnt ein Jahr lang den Mitgliedsbeitrag bezahlt und bin nicht hingegangen. Ja, okay. Und dann habe ich nachher mal so ausgerechnet, wie viel ich pro Fitnessstudio-Besuch in einem Jahr bezahlt habe. Und das waren so 95 Euro pro Besuch. Und es war so,
Davon kann ich mir halt auch 3 Fitnesstrainer eine Stunde lang holen.
So. Ist halt das beste Geschäftsmodell, weil Leute wollen sich ja nicht abmelden. Leute sind ja so, nee, ich gehe ja safe hin.
Ich mach ja ab morgen dann. Letzte Woche war ich nicht, aber morgen gehe ich.
Ich will gar nicht so sehr irgendwie großartig mit meinen Fitness-Errungenschaften rumflexen, aber ich möchte nur sagen, wie sehr ich es genieße, dass ich diese Reise angetreten bin, weil auch wenn ich jetzt mal, ich habe jetzt ein Zwischendurch, wo ich jetzt in Fidschi war und die Rumreise in Neuseeland, habe ich nicht so viel Jogging und Sport gemacht, aber ich bin jetzt quasi wieder back on the Sport Train.
Ja.
Und ich bin echt, also ich konnte vorher, als ich meine Reise angetreten bin, konnte ich gerade so 3 Kilometer joggen, ohne einen Herzinfarkt zu bekommen.
Mhm.
Und diese Woche bin ich schon 4-mal laufen gegangen.
Krass.
Wobei, also letzte Woche, wir haben ja mittlerweile Montag, aber
ja.
Letzte Woche war ich 4-mal laufen, irgendwie sogar 4 Tage am Stück und es ging klar. Keine Schmerzen, kein Muskelkater. Einfach nur, es weckt einen einfach auf und du erreichst irgendwann so ein mit meinem Physiotherapeut, ich bin mit einem Dude gereist, der ist Physiotherapeut gewesen. Ja. Und der ist auch komplett auf Joggen hängen geblieben. Der war immer so, boah, Joggen finde ich langweilig, aber der ist auch irgendwie mit mir zusammen komplett, der fand es richtig geil. Und es gab dann, wir sind dann immer zusammengelaufen, immer so im gleichen Tempo, und irgendwann guckt er mich so an, nachdem wir so, keine Ahnung, bis halt eine halbe Stunde gelaufen sind, und so, und wie geht's dir so? Ich so, oh ja, geht ganz gut, ich könnte noch ein bisschen, und ich guck ihn so an, und du? Infinity. Und Infinity war einfach nur das Stichwort für, wir haben dieses Runner's High erreicht, auf dem du einfach für immer laufen kannst. Es ist scheißegal, bergauf, bergab, wie lang noch, ist ganz egal. Irgendwann hast du so einen perfekten Atemrhythmus, dass du einfach nur denkst, Digga, gib mir 25 Kilometer, ich renne.
Ich glaube, das hört schnell wieder auf. Ich habe ab und zu mal so 2-3 Mal im Jahr habe ich so einen Anflug von, ich muss jetzt joggen gehen, und dann bin ich 2 Wochen lang der vorbildlichste Jogger der Welt. Ich wundere mich immer, dass ich das einfach überhaupt nicht durchziehe, weil ich eigentlich irgendwie schon zu so Sachen sticke, aber Sport ist eine der wenigen Sachen, die ich seitdem ich 20 bin, komplett aufgegeben habe irgendwie. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Ich war früher sonst echt, ich habe alles gemacht, so, habe echt intensiv Sport gemacht, einfach komplett aufgehört. Ich weiß nicht, was los ist. Ja.
Aber das ist halt eben, glaube ich, der Trugschluss so in den 20ern. In den 20ern fühlt man sich, als hätte man unendliche Jugend. Also zumindest fühle ich mich so. Ich bin Mitte 20, ich war nie übergewichtig. Ich habe irgendwie so das Gefühl, Alter, egal was ich tue, mein Körper wird regenerieren.
Ja.
Aber ich glaube, je länger man halt diesen Sport von sich wegweist, ich war auch immer so, ja, das ist ja was Kosmetisches. Leute machen ja Sport, damit sie geil aussehen. Mhm. Und ich dachte mir, ich gehöre ja nicht zu diesen hässlichen Fitnessstudio-Atzen, die irgendwie einen geilen Bizeps wollen, um dann im Matrix am Mittwochnacht irgendwie ein paar heiße Chicks aufzureißen. So, nee, ich bin ja zufrieden mit meinem Körper, bla bla bla. Aber es geht halt irgendwie noch viel eher so darum, dass man hat diesen einen fucking Körper, mit dem man sein Leben lebt, und man den scheiße behandelt. So, mein Handy kann ich 1000 Mal fallen lassen.
Mein Body is a temple, Allah.
Ja, mein Body ist, sollte man zumindest meinen irgendwie. Und deswegen, zumindest gerade in meinem Travel-Mindset, ich kann mir halt auch sehr gut vorstellen, weil jedes Mal, wenn ich zu großen Städten zurückkomme in meiner Reise, jedes Mal komme ich zu den gleichen Sachen. Ich gehe auf Party, ich gehe mich betrinken, ich schlafe lange, aber wenn ich irgendwie in diesem Travel-Modus bin in Neuseeland, ich bin jeden Morgen spätestens um 7 Uhr aufgewacht, von alleine, ohne Wecker. So, und jetzt wieder in San Francisco, alles klar, jeden Tag Alkohol und irgendwie bis spät auf irgendwelchen Open-Airs rumtanzen. ist einfach, also Cities sind für mich wirklich ein Ort, da halte ich mich sehr destruktiv meinen Habits gegenüber, muss ich persönlich sagen.
Ja, vielleicht müssen wir doch mal eine zweite Residenz an der Ostsee aufmachen, oder?
Ja, ganz ehrlich, ich glaube, lange dauert es nicht mehr.
Dann bist du raus aus Berlin, oder?
Dann lebe ich in einem Wohnmobil.
Alter, kannst vor meiner Tür einziehen. Vor meiner Tür steht seit 2 Monaten ein Wohnmobil, da wohnen einfach 2 Dudes drin. Oder da hinten, wo wir mal einkaufen gehen, bei dem, wo auch der große, die Wiese ist mit den Hunden. Ich will jetzt nicht unsere Location spoilen. Aber da, wo wir mal einkaufen gehen, da parken mittlerweile 3 oder 4 so alte Expedition Happiness Busse. So eine richtig kleine Kolonie, direkt gegenüber von diesem teuren Neubauviertel. Es ist komplett, komplett bescheuert. Bei denen ist komplett nicht Expedition Happiness. Bei denen ist komplett Expedition, ich sitze in meinem scheiß halb umgebauten Schulbus und schwitzt bei 38 Grad hinterm Rewe, Alter.
Hat leider noch keinen funktionierenden Motor, aber mein Opa hat mich hier mal auf den Parkplatz gezogen. Jetzt wohne ich hier erstmal 1,5 Wochen, bis sie mich runterschmeißen.
Komplett. Ich muss nicht duschen. In Berlin regnet es ja auch. Ja, Alter, ey.
Das erinnert mich wieder an die, ich habe neulich wieder Pulp Fiction gesehen. Und da gibt es ja diese großartige Szene am Ende im Diner, wo Jules, Samuel L. Jacksons Charakter, sagt, er wird jetzt einfach mal eine Weile lang die Erde bewandern, ohne einen Plan zu haben. Und dann John Travolta's Charakter einfach nur sagt so, yeah, it's called being a bum. Das heißt einfach nur so, du gehst nicht reisen, du willst obdachlos sein. So, bitte, was ist mit dir? Und da fühle ich mich sehr, zu dem fühle ich mich sehr verbunden. Das war übrigens auch einer der Dialoge in Popkultur, die mich dazu bewegt haben, diese Reise überhaupt anzutreten. Deswegen war es nice, nochmal diesen Film zu sehen und diese Szene zu sehen und zu denken so, yes, being a bum. Vor allem, als ich in Sydney war, habe ich ja wirklich einfach im Auto gepennt. Führt mich auch zum nächsten Punkt, weil hier in San Francisco, Digga, es ist, ich weiß nicht, warst du mal in San Francisco?
Nein. Oder
an der Westküste?
Ja.
San Francisco ist unfassbar, was Obdachlose angeht. Also ich habe noch keine Stadt in meinem Leben erlebt, die so viele Obdachlose, also ich bin auch im City Center geblieben für ein paar Tage und da ist es wirklich heftig. Das liegt daran, dass San Francisco eine der Städte ist, die am meisten Welfare für Obdachlose anbietet, ja, okay, und wohl irgendwie Unterkünfte und Essen. Aber aus diesem Grund gab es eine Weile lang tatsächlich Aktionen von Städten in Amerika, die Obdachlose losgeworden sind, indem sie ihnen ein Busticket nach San Francisco geschenkt haben.
Ehrlich?
Die ganze Nation, da gab es auch mal eine South Park-Folge drüber, die hab ich nämlich, an die habe ich mich erinnert und habe dann halt eben meinen Leuten, die ich hier in San Francisco kennengelernt habe, das erzählt, dass ich mich daran erinnere, dass South Park sich über Obdachlose in San Francisco lustig macht, dass es das Paradies ist. Und es war wirklich mal eine Aktion, weil es so viel Welfare in San Francisco gab, dass Leute ihre Obdachlosen einfach genommen haben und woanders hingeschoben haben. Einfach die amerikanischste Art und Weise, mit Obdachlosen umzugehen, ist einfach so, hier ist ein Busticket, woanders hin, verpiss dich.
Das ist wirklich...
Und krass. Dementsprechend ist es auch echt heftig hier. Also ich erinnere mich noch, als wir irgendwie, ich war mit 16, 17 einmal hier, als ich auf Sprachaustausch in Kalifornien war. Und da waren wir ein Wochenende hier und irgendwo, dann kam halt so ein Obdachloser auf uns zu und hat uns so ganz viele Stadtpläne angeboten und empfohlen, wo wir essen gehen sollen. Und wir halt 16, 17, dumm wie wir sind, sind so, oh, dankeschön, hier sind $2. Und er guckt uns an und sagt so, ich will $15, ihr Wichser. Und schmeißt halt das Geld auf den Boden und rennt weg so. Die Leute, Alter, sind halt wirklich schwer geisteskrank, schwer aggressiv, sind halt, die haben größtenteils alle mentale, so, also irgendwelche mentalen Probleme, dass sie halt rumschreien, dass sie selber reden. Wirklich, es ist wie in so einem Film, wie man sich vorstellt, dass halt irgendwie ein verrückter Obdachloser an der Straßenecke steht, aber es ist halt wirklich an jeder zweiten Ecke, schreit irgendwer rum oder liegt auf dem Boden und das ist halt echt, also, und das in einer Stadt, die vom Vibe her von den Leuten, die jetzt hier leben und sich das, die Mieten bezahlen können, das sind alles so super softe Nerds, weil die Stadt ist sehr, sehr beherbergt von so Software-Engineers und, ja, Leuten, die programmieren und Technology-Companies. Das Silicon Valley ist eine halbe Stunde mit dem Auto von hier entfernt, das heißt, Software-Companies sind sehr, sehr beliebt. Das heißt, alle Leute, die jetzt hier diese Viertel, die jetzt gerade gentrifiziert werden, beherbergen, sind alles so, ja, so Leute, die sehen aus wie ich, ja. Kurzgeschorener Bart, runde Hipsterbrille, irgendwie einen coolen, hippen, schwarzen Rucksack mit diesen Zuroll-Tops irgendwie, rennen hier halt durch die Gegend, sind alle nice und fresh und steppen halt an jeder zweiten Ecke über die heroinabhängigen Obdachlosen. Das ist halt irgendwie ein weirder Kontrast.
Boah, weil die Obdachlosen sind,
das ist wirklich ein heftiger Unterschied. Ich mag die Stadt, die ist echt schön, aber sie ist auch echt ordentlich abgefuckt und das ist irgendwie so das, was an Amerika immer so das Ding ist. So, du siehst halt, das ist halt der Klassiker. In Amerika klatscht der Nachbar Applaus, wenn du Erfolg hast, aber in Deutschland gibt's halt Welfare. So, in Deutschland gibt's halt wahnsinnig viele Auffangnetze, bevor du irgendwie, ja, tatsächlich auf der Straße landest. Also bevor das wirklich passiert. Du kannst ja mit den Obdachlosen in Deutschland teilweise noch wirklich normal reden. Mit denen hier, die sind wirklich so weit weg, auch in ihrem Verstand, dass du teilweise keine Gespräche anfangen kannst. Und wenn du halt Erfolg hast in Amerika, hast du halt geisteskranken Erfolg, heißt Mark Zuckerberg und dir gehört Facebook. Ja. Aber wenn du halt failst, dann hängst du halt hier in San Francisco auf der Straße und bettelst halt irgendwelche 17-Jährigen um $2 an. So, es ist wirklich eine krasse Extreme, die mich halt immer wieder, wenn ich in Amerika bin, abfuckt. So, es ist halt immer wieder so, es ist nice hier, aber es ist auch richtig abgefuckt und euer System ist übel räudig.
Ja.
Und einer der krassen.
Gleich wirst du abgeholt, das hast du jetzt ein bisschen zu laut gesagt.
Ich bin zum Glück nur noch einen Tag hier, dann hau ich ja rein. Ein Satz, den eine Amerikanerin hier gesagt hatte, jetzt die Tage, als wir im Park gechillt haben, den fand ich krass. Die hat gesagt, sie war irgendwie das erste Mal in ihrem Leben in Europa, irgendwie auf Rumreise, und ist zurückgekommen. Und mein Quote der Woche von einer Amerikanerin war, ich bin zurückgekommen und habe herausgefunden, dass mein komplettes Ernährungssystem eine Lüge ist.
Ja.
Die ist zurückgekommen und war so, alles schmeckt zu süß, alles schmeckt zu fettig, alles ist zu groß.
Ja.
Also wirklich so, der Orangensaft ist ja kein Orangensaft. Ja. Das ist ja einfach Zuckerwasser mit gelber Farbe. So.
Das war auch mein größtes Problem, als ich in Amerika war, war einfach Ernährung so. Ich habe am Ende Bananen aus der Location und Nüsse am Flughafen gegessen, weil ich nicht mehr sehen konnte, wie viele Fastfood-Ketten und... Keine Ahnung, da gab's ja nix, so make it wet, so, dann kriegst du die achtfache Portion Käse und es ist einfach so, Alter, was ist das hier für ein Leben, so, kein Wunder, dass ihr halt alle übergewichtig seid, no front, aber ohne Scheiß, halt könnte daher kommen, dass hier eine Staude Bananen, 4 Bananen irgendwie $17 kosten und ein XXL Triple Whopper bei Chick-fil-A kostet, weiß ich nicht, 4 Euro, so.
Ja, das ist einfach, also und man sieht auch echt erschreckend viele Leute auf diesen mobilen Gehhilfen, wo du dich einfach nur hinsetzt und rumfährst. So, ja. Es ist halt einfach. Es ist wirklich so all America all-time favorite. Wobei es wahrscheinlich natürlich irgendwie im Midwest in Ohio und so extremer ist. Und San Francisco ist schon sehr forward-thinking. Also hier gibt es sehr, sehr viele Organic, Whole Foods und hast du nicht gesehen. So diese ganzen Hipster-Aufwasch, die sich halt gesund ernähren und fit bleiben. Das gibt es hier auf jeden Fall zuhauf. Und wenn es das irgendwo gibt, dann wahrscheinlich in San Francisco. Und eine Stadt, die man auch noch sehr gut ohne Auto bereisen kann. Ja. LA zum Beispiel kannst du halt komplett vergessen, wenn du kein Auto hast.
Ja, komplett.
Und Fahrradfahren kann man hier sogar auch und so. Also es geht schon einigermaßen klar, dass man hier ein gutes, gesundes Leben führt. Aber keine Ahnung, so diese Extremitäten, wenn ich sie so nett nennen darf, sind ein bisschen zu heftig. Ich würde gerne noch eine weitere Geschichte erzählen, aber ich müsste einmal vorher kurz auf Klo gehen. Ist das erlaubt?
Ja, klar. Herr Lehrer, darf ich?
Herr Lehrer, dürfte ich den Schlüssel haben? Ich müsste einmal kurz auf Klo gehen. Kurz.
Nein. Ich hab die Hausaufgaben. Nein.
Du warst doch letzte Stunde schon auf Klo. Ich muss eben auf Klo. Ich habe Bauchschmerzen. Okay, ich bin gleich wieder da.
Schieß mal los. Was hat's noch für San Fran Stories?
San Francisco. Ja, ist auf jeden Fall, also irgendwie nochmal interessant, so dass man hat ja irgendwie noch eine gewisse Erwartung von der Stadt, irgendwie, wenn man herkommt. Deswegen ist es nochmal was anderes, das dann zu durchleben.
Hast du hier Golden Gate Bridge angeguckt?
Nö, tatsächlich nicht.
Wie?
Tatsächlich, ich hätte die Chance gehabt, zur Golden Gate Bridge zu gehen, aber habe ich nicht gemacht. Habe ich schon mal gesehen in meinem Leben, ist eine Brücke. Alcatraz sind wir auch mal mit dem Boot dran vorbeigefahren, ist ein Gebäude.
Ist ja gut, aber so, wenn man so eine Sicht, so eine unromantische Sicht hat, weißt du, dann brauchen sie sich ja gar nichts mehr angucken. Dann stehst du ja auch, weiß ich nicht, vor dem Bergheim und sagst, ja, ist eine Kirche.
Ja.
Hey, hallo.
Alter, ich wusste gar nicht, dass du in dem Meme vertreten bist, korrekt.
Einfach nur. Es gibt so ein anderes Meme, wo so ein Kopf drauf ist und da sind so verschiedene Flächen vom Kopf sind so rot und dann ist so Headache oder Stress und so und dann ist so vorne rot und bei Headache ist hinten rot und so und dann kommt When Someone Calls Berghain Church und da ist der komplette Kopf rot so und das ist halt wirklich so.
Ist einfach nur.
Weil die Leute, die das sagen, die sind wirklich komplett raus aus dem Flughafen und ab nach Barcelona mit euch, ey.
Deep in the problem. Ich wollte eine persönliche Geschichte erzählen. Und wollte einfach mal was Persönliches teilen, Patrick.
Soll ich das reinschneiden oder ist das jetzt auf
Keller? Überlegen wir am Ende.
Also, Drogen sind ja legal in San Francisco.
Drogen sind ja legal in San Francisco, nämlich Marihuana. Und ich bin zu einer krassen Erkenntnis gekommen dieses Wochenende. Ich glaube, dass ich Marihuana nicht mehr so toll finde, wie ich das mal fand.
Mhm.
Und das ist eine
kurz mal.
Also für mein.
Das finde ich jetzt, müssen wir nachher schauen, ob wir das reinschneiden. Finde ich persönlich schon mal erstaunlich, weil ich sag mal, ich habe dich vielleicht schon einmal Marihuana rauchen sehen. So.
Eventuell?
Vielleicht. So. Das Ding ist, vorab muss ich mal eben sagen, ich finde es krass, im Grunde finde ich es komplett okay, wenn man jetzt zum Beispiel, so wie du, in San Francisco bist und es ist komplett erlaubt, ja, dann raucht es doch so. Das ist doch, also ich finde, weil also wir jetzt gerade so eine Mini-Hemmschwelle haben, weil ja.
Ja, ich habe auch eine extreme Hemmschwelle, da
gerade darüber zu reden. In Germany ist es verboten und so, was ja ist ja offensichtlich, dass es entkriminalisiert werden muss. Ist, also, keine Ahnung.
So, es ist ja auch zu großen Teilen schon entkriminalisiert in Deutschland und man kann ja auch problemlos sogar in Berlin mit einem Joint über die Straße laufen, an einem Polizeiauto vorbei und in der Regel wird nichts passieren.
Ja.
So. Und auch wenn man erwischt wird, gibt es im Grunde keine Konsequenzen. Der Grund, warum es mir, glaube ich, so schwierig fällt, darüber zu reden und warum ich mir auch dreimal überlegt habe, ob ich das im Podcast machen möchte und ich werde mir auch nachher noch überlegen, ob ich es vielleicht nicht doch rausgeschnitten haben möchte, ist, dass ich, also auf der einen Seite habe ich ja immer so eine, du hast halt immer eine Vorbildfunktion, wenn du vor Leuten redest. Deswegen würde ich mich ja nie hinsetzen und jetzt stumpf Gras glorifizieren. Oder auch wenn wir manchmal unsere Jokes übers Alkohol trinken machen, finde ich es schwierig, wenn man in der Öffentlichkeit stumpf Alkohol glorifiziert und Alkohol trinken und einfach sagt, so offen ist das Geilste.
Ja.
Weil du einfach eine große Menge von Leuten erreichst, die jung und beeinflussbar sind. Und ich möchte mich deswegen ganz gerne wenden. Ich äußere mich, glaube ich, würde mich mit diesem Podcast jetzt zum allerersten Mal öffentlich zum Thema Marihuana äußern. Und, einfach nur, weil ich jetzt mal eine kritische Auseinandersetzung irgendwie damit habe, die ich öffentlich kundtun würde.
Ja.
Und ich würde mir halt wünschen, dass Leute, die vielleicht noch nie damit in Zusammenhang zusammengekommen sind, das ist ja auch schön, wenn man von Leuten lernt, die sich kritisch damit auseinandersetzen. Ich finde zum Beispiel, wie findest du den YouTube-Kanal Open Mind zum Beispiel, der ja sagt hier 3 Tage LSD-Review, 2 Tage Ketamin im Club genommen, Review.
Auch sauschwierig. Ich finde natürlich, einerseits ist das ja irgendwie, ich glaube, ich weiß nicht, ob es ein Claim von ihm ist oder ob er das mal irgendwann gesagt hat, als er, weil es so um die Kritik um ihn ging. Da hat er ja auch gesagt, so von wegen, ja, guck mal, ist doch geil, dass ich mir das reinhaue, dann musst du es nicht machen. Weil ja. Ich sag dir einfach, wie es ist. Andererseits weiß jeder, wirken Substanzen halt auf jeden komplett unterschiedlich und es ist nicht repräsentativ und anhand der Titel lässt sich jetzt halt auch nicht, ist, also der hat halt, klar, der hat irgendwie schon eine differenzierte Art darüber zu reden, aber der verdient halt auch 1:1 sein Geld damit, dass Leute auf das Video klicken, weil sie wissen wollen, wie es ist, 4 Tage Keta im Sissi zu nehmen, so.
Ja, mein Problem ist bei ihm, dass es nicht unbedingt stark redaktional aufgearbeitet ist, zumindest die Videos, die ich von ihm gesehen habe, sondern es ist meistens eher ein Vlog, in dem er high ist und letzten Endes nachträglich nochmal ein bisschen darüber redet. Aber ich fände es halt schöner, wenn es halt einfach informative Videos wären, die Leute irgendwie an diese Drogen heranführen, so ungefähr. Ja. Also wenn halt irgendjemand mal damit in Kontakt kommt, angenommen, du bist ein Jugendlicher und aus irgendeinem bescheuerten Grund geht in deinem Dorf Koks rum, so, das gibt's in Deutschland so, das passiert mal irgendwie wohl.
Je nachdem, an welcher Grenze man wohnt, kriegt man auch noch ganz, also weiß ich nicht, hier die Leute, die nach Tschechien, die kriegen dann da irgendwie Crystal Meth und so.
Ja, ja, komplett. Oder
bei und dann uns mal, dann in Nordrhein-Westfalen Gras und sonst was, ist ja regional, glaube ich, ja, sorry.
Ja. Genau, deswegen auch irgendwie dann mal halt Informationen im Internet auf YouTube irgendwie zu Drogen zu finden und danach suchen zu wollen und dann eben Erfahrungsberichte auch zu testen, um halt einfach mal zu wissen, weil, keine Ahnung, natürlich schreibt irgendwie die Drogenbehörde Deutschland auf ihre Webseite, Achtung, lange nachhaltige Schäden und das ist die Liste von Nebenwirkungen, aber von jemandem einer echten Person zu hören, so, so war das also, das finde ich eine sehr, sehr wertvolle Erfahrung, eine sehr, sehr wertvolle Information, die ich mutig finde, sie zu teilen, also wirklich im öffentlichen Raum, so wie Open Mind das macht, Drogen zu nehmen, finde ich krass mutig, aber ich finde, sein Content ist manchmal nicht differenziert genug.
Ja.
Ist meine Meinung dazu. Egal, nee, auf jeden Fall wollte ich was zu Gras erzählen, weil ich rauche schon länger Gras und das, was du zum Beispiel erzählt hast, dass du deine Schlüssel nicht häufig verlierst, mir passiert sowas häufig und ich glaube auch, dass Gras definitiv eine Einwirkung auf mein Kurzzeitgedächtnis hatte. Bin ich mir ziemlich sicher irgendwie. Man sagt ja so, man soll es nicht rauchen, bevor man nicht 19, 20 ist, weil das Gehirn eben noch bis 19, 20 wächst und Gras eben schon bleibende, langwierige Schäden an gewissen Teilen des Gehirns hinterlässt, wenn es noch im Wachstum ist. Das heißt, wenn du das hörst und noch jugendlich bist, Digga, rauch kein Gras, bis dein Gehirn ausgewachsen ist. So, I can't recommend it completely. Und das Witzige ist, ich komme halt auf dem Reisen jetzt gar nicht mal so häufig zum Kiffen, auch wenn man das denken könnte, dass man, wenn man wollte, kriegt man in jedem Hostel an jeder Ecke der Welt irgendwo sein Marihuana her, so, das ist nicht das Problem. Aber ich suche es nicht ultra aktiv. Ja. Aber als ich hier in San Francisco angekommen bin und dann saß ich irgendwie so im Park in der Sonne und es roch halt überall nach Gras und dann ist es mir halt eingefallen, ich war so, Digga,
Kalifornien. Ich gehe hier in den Laden an die Käsetheke, kauf Käse. Ich gehe hier in den Laden an die Grastheke, kauf Gras. Es ist halt komplett okay so.
Es ist halt komplett legal. Es ist halt not no biggie. So, ich bin Tourist und das ist kein Thema. Also bin ich so relativ vorsichtig halt irgendwie zu einem Weedstore gegangen und war dann so, ja, excuse me, I'm from the Germany. I would like to buy some grass. Could you maybe help me out with the Marihuana right here? Und der hat dann halt so, ja, jetzt mal kurz Passport und dann so, alles klar, dann kommst du halt an die Theke und vor dir stehen halt so, du fühlst dich halt auf einmal wie ein 3-Jähriger an der Weintheke, so, du hast keine Ahnung, was abgeht, überall sind 24 verschiedene Strains und der Typ vor dir ist so, habt ihr dann auch die Bubblegum Kush Strain oder wie sieht das denn gerade aus? Eigentlich gerade was für einen Samstagnachmittag mit einer Freundin und so. Alle sind so übel, so spezialisiert und what kind of experience are you looking for? Ist so die erste Frage und meine Antwort wäre halt, keine Ahnung, ich würde ganz gerne high sein.
Was verkauft ihr hier so? Was passieren wird?
Habt ihr was in der Papiertüte, was man vorne anzünden kann oder wird das eher schwierig bei euch? Weil es halt auch jegliche Form von Edibles und hast du nicht gesehen und ich habe halt einfach nur original so, mein Opening war so, ich bin nicht von hier, ich weiß nicht, was ich tue, gib mir einfach irgendwas, was ich anzünden kann.
So. Und sie war so, ich hätte gern nicht das, was sie unten an der Warschauer Brücke verkaufen, ansonsten egal.
Ja, weil das ist ja nämlich auch das Ding in einem Land, wo Gras nicht legalisiert ist. Da kaufst du dann natürlich einfach irgendwas. So, du bist beim Dealer und du fragst, hast du Gras? Und sagst so, yo. Und wenn wenn du dich richtig frech fühlst, dann fragst du, was das für Gras ist. Und er so,
Purple Haze.
Es ist, glaube ich, Und ein Grasdealer hat mir sogar erzählt, damals, Ehrenmann, hat mir einfach erzählt, dass er sich häufig einfach Grassorten ausdenkt, wenn Leute fragen. Er denkt sich einfach Namen aus. So, er war einfach, keine Ahnung, ich sag einfach irgendwas, die meisten Leute glauben das eh.
Das ist hier der gute Cherry Two-Step, das ist ne, ganz was Besonderes, kommt aus L.A.
Ja. Naja, auf jeden Fall kann man sich dann in diesem Store eben vorgedrehte Tüten holen und die sind natürlich auch pur. In Deutschland raucht man ja traditionellerweise mit Tabak gemischt, was ich auch relativ schwierig finde, weil ich, keine Ahnung, Tabak ist halt dann das Ekelhafte eigentlich am Joint. Wenn du noch nie Joints geraucht hast und Joints ekelhaft findest, dann ist wahrscheinlich das, was du ekelhaft findest, Tabak, aber das, was so heiß in deiner Lunge wird, das ist Gras. Also das, wenn du Gras pur rauchst, das wird wahnsinnig heiß in deiner Lunge und daher kommt das Husten, dass man einfach sehr, sehr heißen, deine Lunge wird einfach sehr heiß. Und deswegen empfehle ich eigentlich immer, wenn Leute starken Hustenanfall vom Rauchen bekommen, dann sollen sie irgendwie was Kühles hinterher trinken, damit das so ein bisschen wieder das kalt macht. So ist irgendwie so meine sehr stumpfe Herangehensweise damit, aber hilft beim Husten.
Ja.
Ja, auf jeden Fall habe ich halt eben eine ganze Weile lang nicht mehr geraucht. Und wenn du halt eine ganze Weile lang nicht rauchst, dann ist dann die Toleranz natürlich auch wieder auf null. Und dann habe ich bin ich auf einem Music Festival, in so einem Open Air, dann bin ich auf ein schönes Techno- und House Open Air im Golden Gate Park, bin ich am Samstag gegangen.
Geil.
Und ich habe zwei Züge von diesem Joint genommen.
Dein Gesicht war gerade einfach so komplettes Flashback. War einfach nur komplett einmal runtergefallen, dein Gesicht.
Es war einfach nur so. Zeit hat sich in vier Dimensionen aufgeteilt. So. Es war einfach nur, das California Kush hat mich komplett aus dem Leben geballert. Ich konnte mir auch nie merken, was Indica und was Sativa ist. Das sind ja so zwei Strains, die man eigentlich immer dann raucht.
Eine aber macht jetzt wach, das andere müde, so ungefähr. Ne?
Jetzt habe ich nämlich das Eselsohr, die Eselsbrücke mir gebaut. Indica bringt dich in die Couch.
Get it? Ich wollte gerade sagen, Indica ist das, was du gekriegt hast.
Tatsächlich habe ich halt extra, also ich hab extra Sativa geraucht, damit ich, weil es angeblich einen wach macht und aktiv.
Ja.
Also auf jeden Fall hat es mich erstmal auf einen anderen Planeten geschickt. Das war ja das erste Problem, dass ich nicht mehr klar kam. Und mein Problem mit Gras ist, dass ich immer, also ich glaube, das ist ein Effekt von vielen bei Weed, aber du wirst relativ paranoid. Und vor allem in sozialen, aber das wirkt sich dann in sozialen Situationen aus, dass man sich einfach nicht mehr sicher ist, was jetzt angebracht ist. So,
ja.
Ganz, ganz simple Situation, ich hatte eine Dose Bier und ich wollte mir ganz gerne für diese Dose Bier einen Becher von der Bar holen. Und ich war so, kannst du das bringen? Kannst du das jetzt fragen? Einfach und dann wirst du auf einmal so... Dann stirbt dein Selbstbewusstsein so auch so innen drin ab. Zumindest ist es bei mir so, dass ich dann denke, Alter, dein Englisch ist zu schlecht, um dafür zu fragen. Du kannst es nicht bringen. Du kannst jetzt unmöglich dahin gehen und fragen, ob du einen Becher haben kannst, weil dein deutscher Akzent, der wird so ekelhaft krass sein, jetzt weil du auch gerade high bist, dass du gar nicht richtig reden kannst. Und dann stehst du da so in der Schlange und bist so, soll ich in der Schlange stehen? Ist ein bisschen awkward, dass ich in der Schlange stehe, weil da stehen ja eigentlich nur Leute, die Geld bezahlen wollen für das, was sie holen. Ich will ja nur einen Becher. Ich kann einfach, soll ich hingehen und mir einfach nur einen Becher holen?
Ja, und dann, so, dann also, war noch schon 2,5 Stunden rum und dann bist du nach Hause gegangen.
Dann haben die auch schon wieder die Boxen abgebaut und den Laden beendet. Also das ist natürlich auch eine schwierige Situation. Man muss natürlich auch sein Umfeld kennen, in dem man eine Droge konsumieren kann. Weißt du, das ist genauso wie Alkohol. Sollst du nicht trinken, wenn du im Kindergarten bist. So, du sollst einfach...
Auch nicht, wenn du der einzige Erwachsene da bist.
auch egal, welches Alter du bist. das ist eben so ein bisschen das Ding, dass du natürlich für die Droge das Umfeld kennen musst, in dem du dich wohlfühlst. Und natürlich ist Gras die beste Droge für einfach nur alleine oder mit Freunden auf der Couch hängen und Filme gucken und relativ passiv sein. Aber mein Problem ist halt auch, also ich habe einfach auch schon wieder hier, gerade auch dadurch, mein Tagesablauf wird wahnsinnig langsam. Mein Kurzzeitgedächtnis, ich vergesse einfach, das, was ich am meisten verlege hier, sind die Schlüssel, die ich vom Hotel bekomme. Ich habe noch kein einziges Mal einen Schlüssel oder eine Keycard von einem Zimmer in einem Hostel verloren. Mhm. Noch nie. Aber hier in San Francisco, nachdem ich Gras geraucht habe, direkt. direkt. Also wirklich so, ich war, shit, wo hab ich den Schlüssel getan?
Im Innenfutter vom Schlüssel, Rucksack.
Und vermutlich war er im Innenfutter vom Rucksack. Ich habe ihn nicht gefunden. Und es ist halt so, ich habe jetzt irgendwie ein bisschen über dieses Wochenende evaluiert, was mir irgendwie diese Droge gibt. Und ich glaube, das, was ich irgendwie so, also eines der größten Highlights nach dem Ausziehen von zu Hause war halt, ich habe eine eigene Wohnung, ich kann jetzt Gras rauchen, so viel ich will mit meinen Freunden. Das ist halt so, das ist eins der ersten Highlights, wenn du in deine erste Uni-Wohnung einziehst und du bist so richtig, meine Freunde und ich, wir waren damals alle so, Alter, geilstes Leben. Aber je länger irgendwie, oder je mehr ich mich kritisch mit dieser Droge auseinandersetze, desto mehr komme ich irgendwie zu dem Schluss, es führt mich häufig eher zu negativen Erlebnissen. Und es gibt Momente, die ich sicherlich auch genieße mit Gras, so irgendwie mit der Musik. Und es macht mich auch, also ich kann zum Beispiel von Gras nie einschlafen. Ich habe einen sehr, sehr aktiven Verstand. Also ich habe auch irgendwie, also meine Gedanken explodieren einfach und ja. Ich liege dann halt einfach bis nachts um 4 wach und habe richtig geile Ideen, aber bin so müde, dass ich sie nicht aufschreiben möchte und erzähle mir dann die ganze Zeit, dass ich eh so high bin, dass es eh Quatschideen sind. Wenn ich sie mir morgen im Handy angucken würde, wären die eh egal. So ungefähr.
Es ist ein Teufelskreis, ich verstehe das.
Es ist wirklich ein Teufelskreis. Deswegen, das ist so meine kritische Auseinandersetzung mit diesem Wochenende legales Gras in Kalifornien konsumieren. Es waren schwierige Situationen, die ich mich begeben habe. Es war halt dann auch so geil. Irgendwann hat mich dann irgendein Mädel hat dann angefangen, mit mir zu sprechen und wollte irgendwie socializen und die war halt California Girl, 3 Millionen so und war dann so, ja, ich war ja schon da auf dem Festival und da habe ich dann Schmuck getragen, der war so übel teuer, das war so ein 300-Euro Designer, aber ist ja egal. Und dann habe ich dann den DJ gesehen und den will ich ja unbedingt unterstützen, weil der ist, warst schon mal auf dem, kennst du den DJ und das Festival und den, das war so richtig so dieses typische, Alter, ich gehe zu Coachella, ey. Und mach, ja. Ich gehe nach Coachella und mach 35.000 Instagram-Stories, so.
Ja.
Würde ich auch sagen, ist die Key Difference zwischen einem Techno Open Air in Deutschland und einem Techno Open Air in den USA, Social Media Benutzung.
Ich glaube auch, vor allem in Deutschland und USA, dass da der kommerzielle Erfolg, so du willst ja eigentlich so underground wie möglich sein, wenn du hier irgendwie Berliner Techno DJ bist. Und da ist es, glaube ich, ne, in Amerika Klatsche, ja. Nachbar Applaus. So, das ist.
Ja, das ist irgendwie so das Witzige. Ich war jetzt halt irgendwie, keine Ahnung, mehrere Monate in Australien und Neuseeland und die Leute sind halt alle, es ist, alle sind nett, alle sind einigermaßen lieb und original, also in allen Hostels geht eigentlich immer alles gut. Ich hatte nirgendwo, du hast nirgendwo ein Problem, alle sind freundlich, helfen dir sofort, du irgendwie was hast. Amerika, erste Nacht, I shit you not, das ist jetzt keine Übertreibung, eine Frau aus meinem Zimmer musste aus unserem Hostel geschmissen werden, weil sie eine Obdachlose war und vor unser Zimmer auf den Boden gekackt hat.
Ja, schwierig, ey.
Schwierig so. Und das ist einfach die erste Nacht
in USA gewesen. Die Keycard-Geschichte, genauso wie die Obdachlose, kann natürlich einfach Pech sein, ne?
Ja, ist natürlich eine subjektive Erfahrung und jeder hat andere subjektive Erfahrungen, aber ich finde das so faszinierend, weil ich hatte, glaube ich, in keinem Punkt meiner Reise so ein krasses Mitteilungsbedürfnis über Australien und Neuseeland, so ein Kritikbedürfnis, mich jetzt da irgendwie jetzt hier im Podcast zu positionieren und irgendwie meine Meinung zu gewissen Punkten in Amerika loswerden zu lassen. So wie ich das jetzt gerade hier mit den Staaten mache, hatte ich in Australien und Neuseeland, war ich die ganze Zeit so, ja, ist chillig hier, die Leute sind nett, die Natur ist gut, bisschen teuer, aber ansonsten alles in Ordnung.
Ja.
Und Amerika, du kommst einfach nicht drum rum, so, du kommst in dieses Land und du wirst sofort so reingesogen mit deinem Interesse, auch wenn es primär jetzt bei dem Trip, würde ich sagen, eher so ein bisschen, also ich hatte eine mega gute Zeit, ich hab die Stadt sehr genossen, aber es ist wieder so ein Moment, wo ich, weißt du, früher wollte ich unbedingt nach Amerika ziehen, bevor ich das allererste Mal in meinem Leben da war. Mit 15 war ich so, Digga, ich wandere halt safe in die USA aus, weil es ist das niceste Land der Welt, American Dream, dann mache ich dann eine Band auf und habe halt einfach nur das geilste Leben aller Zeiten in Kalifornien.
Aber ich finde es irgendwie beachtlich. So mit 15 habe ich gedacht, ja, keine Ahnung. Heute mal ein Wassereis. So.
Ich weiß gar nicht, ob ich sogar nicht mal irgendwann groß meinen Eltern angekündigt habe, so nach dem Motto, so, ey, es wird schon krass für euch später werden, weil ich lebe halt wahrscheinlich in den Staaten, wenn ich erwachsen bin. Ist halt ein bisschen weit weg, so. Deal with it.
Dann müsst ihr halt durch, Leute. YOLO.
Dann müsst ihr halt durch, ist halt mein Lebenstraum, so. Warst du schon mal in Amerika? Nee, wieso?
Das ist geil. Stell dir mal vor, du hast so einen Sohn, ey. Deswegen kriege ich mal keine Kinder. Mal gucken. Also,
das war wirklich. Also
wird schon ziemlich krass für euch. Da müsst ihr mich immer besuchen kommen, ne? Ich lebe dann ja in
Ist halt weit, ich bin dann in den Staaten, wahrscheinlich Kalifornien, West
Coast. America, müsst ihr gucken, ne?
Ist 7 Stunden Zeitverschiebung. Niklas, 9 Stunden Zeitverschiebung.
Ja, hab ich gesagt.
Alter, ich kenne mich halt aus. We Americans, we have a different way of living, you know? You know what I'm saying? So, ich muss jetzt los, TJ ruft mich an. Ja, auf jeden Fall war ich dann das erste Mal in den Staaten mit 16 und fand's halt, war halt so, alles klar, ich ziehe halt auf gar keinen Fall in die Staaten. So, das allerletzte, was ich in meinem Leben machen werde, so, könnte mich halt alle komplett am Arsch legen.
Ich find's auch, Amerika ist wirklich krass. Ich glaube, also irgendwann muss ich nochmal hin, aber es ist wirklich
einfach, ich bin mal gespannt, wie.
Ja. Wenn du einfach mal, keine Ahnung, die Top 20 amerikanisch produzierten Filme der letzten 15 Jahre gesehen hast, dann weißt du einfach 1:1, wie es in Amerika aussieht. So, es ist einfach alles so, wie du dir es vorstellst.
Das ist schon irgendwie true, aber ich muss auch sagen, so selber halt da zu sein, das zu erleben, so auch in New York ist mir das halt, also so die krassen Momente, wo du als Mensch aktiv blind durchs Leben laufen musst. Nämlich dieser Moment, wenn, es ist für mich einfach so das typischste Beispiel, wenn ein Obdachloser sich krass daneben benimmt, neben dir rumschreit in der Bahn, rumschreit in einem U-Bahnhof oder sonst was. Du es einfach so ein krasses menschliches Leid siehst. Und du siehst es halt, aber die unanimous Reaction von der kompletten Gesellschaft ist einfach so, Digga, du ignorierst sie halt einfach. Du tust halt so, als wären die nicht da. Und drehst halt die Musik lauter und gehst weiter. Und das finde ich halt so ein Move, der ist halt irgendwie. Also ich bin jetzt auch nicht der Typ, weiß Gott, der da jetzt irgendwie hingeht und sagt so, komm, kannst du heute Abend bei mir im Hotelzimmer schlafen oder whatever. Auf keinen Fall bin ich irgendein guter Samariter, der da irgendwie versucht, was zu verbessern. Aber ich glaube, je häufiger du als Mensch versuchst, irgendwie Elend aktiv zu ignorieren, desto mehr fühlst du dich auch, keine Ahnung, desto mehr wirst du auch ein Mensch, der sowas macht, der einfach schlechte Dinge siehst, Ungerechtigkeiten siehst und sagt einfach so, ich sehe nichts. Ich gehe weiter. So. Mhm. Das ist irgendwie keine sehr problemorientierte Gesellschaft. Ist eher, naja. Egal. Ich wollte euch gar nicht so schlecht Laune machen, Leute. Tut mir leid.
Harter Themenschwung, ja.
Wir sind ja eigentlich nur zum Lachen hier, sind wir doch eigentlich nur.
Ja. Ich muss gerade drüber nachdenken, ob und wie wir das rausschneiden müssen. Aber ja. Müssen wir später mal schauen. Sollen wir noch Musik draufpacken? Hast du einen kranken Tipp?
Einen kranken Tipp? If you're going to San Francisco. Original, ich habe mir so richtig klassisch vor der Reise nach San Francisco, habe ich mir eine Playlist runtergeladen, die heißt If you're going to San Francisco und die ist voll mit so 60er Jahre Radio-Hits. Die halt einfach nur die ganze Zeit.
Aber repräsentiert also das auch den Lifestyle, oder?
Ja, voll. Das ist alles so Scott McKenzie, Albert Hammond, Aretha Franklin, Bob Dylan. Aber es ist natürlich eher so vermutlich der Lifestyle von damals.
Ja.
Wenn man dann hierher hingeht, ist man so, ach du Scheiße, das ist ja. Ist ja gar nicht so wie in diesem Bob Marley-Song hier. deswegen überlege ich jetzt, ob ich einen der Klassiker drauf machen soll. Oder ein bisschen geilen Downtempo, Alter. Nee, komm, ich mach mal
einen. Vielleicht von dir selber, hast du schon was hochgeladen?
Ich hab noch nichts hochgeladen. Ich hab vorgestern das erste Mal irgendwie einen Downtempo-Song gebastelt. Der ist natürlich scheiße und so. Ich kann natürlich nicht mastern und nicht mixen und so. Patrick, du musst mir da mal
ein Template muss ich dir machen.
Ich muss mal gucken.
Ja.
Ich mach von Aretha Franklin Respect drauf.
Ich find's immer noch geil. So unsere Playlist ist halt einfach nur, es könnte nicht klarer sein, von wem welche Songs draufkommen. Wenn man sich 3 Minuten lang mit uns unterhält und dann auf diese Playlist guckt, ich sag, du kannst einfach aussortieren, von wem welcher Song.
Ich hab da so eine Band gefunden, die heißt Badewannen liegen in der Sonne. Das ist so hauptsächlich experimentelle Gitarrenmusik von so 2 Dudes aus New Jersey. Die haben 12 Views auf ihren Songs bei YouTube. Sind ganz geil. Wird dir auch gefallen, Niklas. Musst du mal reinhören. Ja, ich würde dann was von Moneyboy drauf machen. Und zwar.
Ich, ich hätte gern von Britney Spears Toxic. Der lief gestern irgendwo in einem Laden, wo ich dran vorbeigelaufen bin. Ist ein geiler Song. Taste of your lips.
Na, das Ding ist halt, ich beschäftige mich aktuell Film und Musik, aber hauptsächlich halt Techno. Also wirklich so, das Einzige, wo ich versuche, neue Musik zu finden, ist halt elektronische Musik. Und irgendwie bin ich gar nicht mehr so mega investiert in alle anderen Musikrichtungen. Techno ist so ein, das, was League of Legends damals mit mir mit Videospielen gemacht hat, macht gerade Techno mit meiner Musik so. Es drängt einfach alles an den Rand und ist so, Digga, das ist das Einzige, was dich interessiert. Ja, was willst du drauf machen, Patrick?
So, ich bin letztens an Aurich vorbeigefahren und musste an Empty Guns denken. Das ist eine ganz lokale Indie-Band, die es, glaube ich, seit 34 Jahren nicht mehr gibt. Ja, ich weiß, ernst. Empty Guns, leere Knarren aller. Leere Waffen.
Ich dachte halt, und empty ganz in dem Sinne, das Tier, was so einen langen Hals hat, nicht die Waffe.
So, der Song heißt, niemand hat vor, eine Mauer zu bauen. Genauso wie die EP. Das Ding.
6200 Streams.
Das Ding ist 100 Jahre alt und ich fand's früher, ich hatte mal eine Band, die wollte unbedingt so sein wie die Band und die Jungs waren mich gerade monatliche Hörer. Am meisten gehört in Berlin. 17 Hörer, ja, bin übrigens ich und meine 16 anderen Accounts. So, und meine alte Band war übers Wochenende hier besuchen, weil die auf einer Hochzeit von einem Freund von denen waren, der auch aus derselben Stadt kommt. Und die waren hier und da musste ich irgendwie an die alten Zeiten so ein bisschen zurückdenken und auch an die Musik, die damit verbunden war. Und das war auf jeden Fall eine Band, zu der wir immer so ein bisschen aufgeschaut hatten und einen Song, den wir halt sehr genial fanden. Und ich habe den jetzt zugegebenermaßen ungehört auch einfach mal draufgepackt, aber ich habe noch so sehr präsent da irgendwie so ein paar Zeilen und Gitarrenriffs im Kopf davon. Finde ich immer wieder geil, so Musik von vor, ja, wie alt ist es dann? Wie lang ist es her? Wann ist das Album? 2012, Alter. 7 Jahre, wahrscheinlich über 7 Jahre alte Musik dann irgendwie auszupacken, die man immer noch sehr gut im Ohr hat. Macht irgendwie Bock. Und seitdem hat sich viel verändert. So, es war echt krasse Zeit. So, ich habe hier einen kompletten Tag dann noch mit meinen alten Bandkollegen gehabt, die wirklich, keine Ahnung, so 180 Grad Wänden eingeschlagen haben und der eine war hier mit seiner Ehefrau und seinem Kind und so. Es ist einfach so, times are changing. So, das war, wurde mir richtig klar, als ich dann Sonntag da im Park mit seinem Sohn irgendwie auf dem Schoß rumsaß. So, da bist du so, Alter, das hätte ich mir, als wir uns kennengelernt haben, nicht vorstellen können. So, wir saßen einfach in irgendwelchen Proberäumen ohne Fenster, die so muffig waren, weil einfach die Jahreszeiten um 4 Monate verschoben waren, weil da einfach keine Luft reingekommen ist. Und jetzt sitzt du hier mit deinem Kind und deiner Frau. Ich find's komplett, also es war wunderschön so, es war echt mit einer der schönsten Tage seit langem, aber mega krasses Gefühl so.
Ja, das ist irgendwie, ich hatte ein ähnliches Gefühl hier in San Francisco, weil ich durfte kurz Teil von so einem San Francisco Freundeskreis werden, der mich sehr krass an meinen Freundeskreis irgendwie erinnert, aber halt alle sind so 5 bis 10 Jahre älter, also statt halt irgendwie 22 bis 30 sind die Leute halt 30 bis 40 so.
Ja.
Machen halt in Quintessenz haben alle dasselbe gemacht, halt in Parks rumgehangen, auf irgendwelchen Decken, aber alles war ein bisschen nicer. Das Essen, das mitgebracht wurde, war einfach ein bisschen besser vorbereitet. Es gab Kühltaschen für das Bier. So, es waren einfach nur so, das Leben wurde ein wenig optimierter gelebt, aber Leute waren halt auch ein bisschen früher im Bett, so ungefähr, weißt du, und haben sich einfach alle so, es ist einfach, das Leben so ein kleines bisschen evolved, hat aber sehr viel Spaß gemacht, diese Gruppendynamik irgendwie mitzubetrachten. Und times are changing, Leben zieht schnell vorbei. Und einfach nur, weil ich mich ansonsten misrepresented fühle, würde ich ganz gerne auch einen zweiten Song auf die Playlist packen.
Ja, mach das.
Weil ich einfach diesen Sound gerade so feiere. Ich mag ja eigentlich immer ganz gerne so bei Techno oder elektronischer Musik diesen melodischen Techno, so einen sehr relativ industriell klingenden Deep House, wenn das irgendwie Sinn macht. Aber jetzt gerade höre ich gerade richtig gerne viel Downtempo. Das ist dann so, also Deep House ist so 124 BPM oder was. Downtempo ist halt so 102. So, es ist halt einfach so, warte mal ganz kurz. Lass das Ganze mal einfach ein kleines bisschen langsamer angehen. Was hältst du davon, hä? Wie wär's damit? Und ich würde da so einen Song drauf machen, der eigentlich aus beiden Genres, die ich sehr gerne mag, so ein bisschen das Ganze verbindet. Der heißt Niagara von Boss Axis. Ist meiner Meinung nach ein absoluter Classic. Kein ultramäßiger Geheimtipp oder sonst was, aber der Sound davon, ich weiß nicht, der ist einfach, da kann ich mich reinlegen. So, den kann ich 15 Mal am Tag hintereinander anhören und ich denke mir einfach nur, das ist eine schöne Musik.
Den werde ich mir sogar mal reinziehen, glaube ich. Vielleicht ist das ja auch mal.
Ja, ich glaube, so ich habe eine geile Downtempo-Playlist, die schicke ich dir auch irgendwann mal rüber. Die kann man, meiner Meinung nach, kann man die zu jeder Tageszeit hören. So zum Aufstehen, zum. Manchmal ist natürlich so ein Four to the Floor auch im Downtempo-Rhythmus ein bisschen anstrengend, aber das ist einfach entspannt. Das ist einfach. Da führt einfach in Timbuktu die Friedenspfeife rumgereicht zu der Musik, sage ich euch.
Das ist es ja, was wir wollen im Grunde.
Okay, war schon wieder eine geile Ausgabe. Diesmal auch relativ zeitnah an.
Stimmt, wir sind echt flott hinter der nächsten, ne?
Ja. Ja, geil, Patrick. Dann machen wir jetzt noch ein bisschen für meine EP Promotional Content, oder so, nicht?
Das machen wir jetzt noch. Deswegen hängen wir uns geil jetzt hier mal auf.
Leute, habt eine schöne Woche. Wir sehen uns. Peace out.
Peace out.
Start-Moderation.